Damit gehen wir mit, dass ihr links oder deiner sagt, in die erste nähere Behandlung des, was wir das letzte Mal bereits vom Programm her angekündigt haben, nämlich in die Diskussion der evolutionistischen Richtung in der Sozial- und Kulturanthropologie. Wir hatten bereits dargelegt, dass diese Anfangsphase der Geschichte unseres Faches Vorläufer hatte, dass diese Vorläufer nicht nur in der politischen Geschichte des Kolonialismus, sondern ebenso sehr auch in der geistigen Geschichte der Aufklärung zu suchen sind und dass die Ethnologie somit insgesamt im Spannungsfeld zwischen Kolonialismus und Aufklärung entstanden ist. Und wir hatten weiter darauf hingewiesen, dass Überlegungen, wie sich die Menschheit in ihrer Gesamtheit im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt hat, aufbauend auf antiken Vorläufern, dann ganz besonders in der Zeit der Aufklärung, bei einer Reihe von deutschen und französischen Denkern, wobei wir Rousseau, Voltaire, Kant und Herder besonders hervorgehoben haben, fortsetzen und präzisieren. Heute kommen wir zu den drei wichtigsten Figuren in der akademischen Etablierung des Faches der Ethnologie im englischsprachigen Raum, den Gründerfiguren, wenn Sie so wollen, die diese evolutionären Überlegungen, wie ebenfalls das letzte Mal schon dargelegt, stark nunmehr geprägt vom Zeitalter Darwins, fortsetzen und präzisieren. Die drei bedeutendsten sind hier auch per Folie dargestellt. Es handelt sich um Lewis Henry Morgan, einen im Staat New York geborenen Amerikaner, der von 1818 bis 1881 lebte. Dann den um den 40 Jahre später geborenen Sir Edward Burnett Tyler, der 1832 in der Nähe von London geboren wurde und 1917 verstarb. Und schließlich um den in Glasgow geborenen und bei Cambridge verstorbenen Sir James Fraser, der von 1854 bis 1941 als der jüngste in dieser Gruppe lebte und wirkte. In der Reihenfolge des Alters ergibt sich zufällig auch eine Reihenfolge der Bedeutung. Der jüngste dieser drei, Sir James Fraser, der also in jüngster Zeit gelebt hat, ist zugleich der am wenigsten wichtige. Der erste, Lewis Henry Morgan, ist der, von dem Sie sich am meisten merken müssen, weil er der bedeutendste dieser drei war, knapp gefolgt von Sir Edward Tyler. Lewis Henry Morgan war von seiner Ausbildung her Anwalt und als Rechtswissenschaftler von daher schon besonders stark auf die Phänomene des sozialen Lebens in ihrer historischen Veränderung hin ausgerichtet und interessiert. Seine drei Bücher wurden schon in ihrer Zeit weithin gelesen. Er hat im Unterschied zu Tyler und Fraser auch noch einen ganz, ganz großen Vorteil, nämlich den, dass er nicht wie die beiden anderen ein sogenannter Armchair Anthropologist war, dass er also nicht wie Tyler und Fraser zu Hause saß im Armchair und das las, was andere reisende Missionare, Kaufleute an Beobachtungen notiert hatten vor Ort und dann an einen Gelehrten daheim in der Hauptstadt abgesendet hatten. Diese Form von Armchair Anthropology, die Notes und Letters von Reisenden vor Ort zu Hause sortieren, das war noch die Hauptbeschäftigung sowohl von Tyler wie von Fraser. Bei Morgan war das anders und auch von daher erklärt sich wahrscheinlich seine viel größere Ausstrahlung und Teil auch Genauigkeit der Untersuchung. Warren verbrachte selbst sehr viele Jahre und dann immer wieder auch längere Besuche bei in einer indigenen Gesellschaft, die unweit seines Geburtsortes noch immer lebte, in Iroquois, oder wie sie auf Deutsch einer nicht ganz korrekten Tradition folgen, genannt werden, den Irokesen, die in ihrem Selbstverständnis damals eben in einer Liga, in der Liga der Irokesen vereint waren. Danach nannte Morgan auch sein erstes Buch, das sich der Beschreibung dieser Gesellschaft widmet, The League of the Hodenosaunee-Iroquois, 1851. Von dieser sehr lebendigen Beschreibung des Soziallebens, der religiösen Gebräuche und Vorstellungen und auch der wirtschaftlichen Alltagsaktivitäten der Irokesen ausgehen, widmete sich Morgan dann über viele Jahre hinweg, nach dem Erscheinen des ersten Werkes 1851, in speziellen Untersuchungen ihrer Verwandtschaftsbeziehungen und Familienformen. Diese Verwandtschaftsbeziehungen und Familienformen untersuchte Morgan so ausführlich und genau, wie er aufgrund seines damaligen Wissensstandes nur konnte, mit den Verwandtschafts- und Familienformen anderer Gesellschaften und Kulturen Europas und Amerikas. Und darauf gründete er sein zweites und noch viel einflussreicheres Werk Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, das 1871 erschien. Zu diesem Zeitpunkt war Morgan bereits zur Überzeugung gelangt, dass der Evolutionismus die geeignete Methode und theoretische Interpretation sei, um aus dem Vergleich vieler unterschiedlicher Kulturen die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen, nämlich dass sie jeweils unterschiedlichen Stufen der menschlichen Entwicklung entsprechen. Und diese Überzeugung, dass die Menschheit sich, seit sie die Sprache ausübt und seit sie sich mit Werkzeugen auch interaktiv zur Natur verhält, in großen Entwicklungsetappen weiterentwickelt hat, diese Überzeugung verliert in seinem Klassiker Ancient Society von 1877, Deutsch die Urgesellschaft, dann den entsprechenden Ausdruck. Bevor wir ein bisschen genauer erläutern, was ich hier an der Tafel auch schon aufgezeichnet habe, was in Ancient Society drinnen steht, will ich aufgrund des bisher Gesagten nur noch einmal festhalten und unterstreichen, dass die Bedeutung Morgans also nicht nur darin besteht, ein bedeutender Evolutionist gewesen zu sein, das kommt vor allem in Ancient Society zum Ausdruck. Darüber hinaus besteht die Bedeutung Morgans aber auch darin, die erste konkrete, ausführliche Beschreibung einer fremden Kultur vor Ort mit wissenschaftlichem Anspruch zu unternehmen, The League of the Hodenosaunee 1851 ist dafür, dass er sozusagen ein großer Vorläufer der ethnologischen Feldforschung war, das entsprechende Belegstück aus seinem Gesamtwerk. Also noch einmal, so wie Ancient Society eben belegt, was ein großer Evolutionist war, belegt das Buch Die Liga der Irokesen von 1851, dass er ein Vorläufer der ethnografischen Feldforschung war. Wir werden im Laufe dieser Vorlesung noch sehr genau besprechen, was ethnografische Feldforschung ist, aber erlauben Sie mir hier und jetzt das einmal nur benannt zu haben. Und drittens kommt in seinem Band von 1873, den Systems of Consanguinity, the Affinity of the Human Family, zum Ausdruck, dass er darüber hinaus derjenige war, der ein absolutes Zentralthema unseres Faches als erster wissenschaftlich gearbeitet hat, nämlich Verwandtschaft. Was auch immer man Ihnen im Laufe Ihrer Laufbahn und im Laufe Ihres Studiums und danach im Berufsleben erklären wird, dass die Ethnologen doch eh so was Ähnliches machen wie die Soziologen und die Politikwissenschaft, und es ist eh alles irgendwie eins, und heutzutage im Zeichen der Interdisziplinarität sollten wir doch nicht so sehr Grenzen betonen, als würden wir das Gemeinsame zwischen den verschiedenen Fächern und so weiter und so fort. Das stimmt ja auch alles. Bis zu einem gewissen Grad, ändert aber dennoch nichts daran, dass wir Ethnologen und Ethnologinnen zwei, drei Sachen können, die die anderen nicht können. Und diese zwei, drei Sachen, die die anderen nicht können und wir schon, sind logischerweise schwierig und kompliziert. Eine von diesen zwei, drei Dingen ist das Verständnis für Verwandtschaft. Anthropologist to kinship, Sociologist don't. Das ist einfach. Sie verstehen nichts davon, wir schon. Daher muss man sich mit dem Bereich wirklich ziemlich ernsthaft im Laufe des Ethnologiestudiums befassen, auch wenn es kompliziert ist. Deswegen, weil Sie hier Kompetenzen einbringen, auch am Arbeitsmarkt, aber auch in der Wissenschaft, genau deretwegen Sie gefragt sein werden. Wieso andere Sozialbeziehungen manchmal so schwer zu durchschauen sind, hängt primär einmal damit zusammen, dass diese anderen Sozialbeziehungen, Interaktionen, Verhaltensweisen, wie auch immer Sie es nennen wollen, durch andere Verwandtschaftsformen bestimmt sind. Es ist schon hier so gewesen, dass meiner Schätzung nach vielleicht 20% der Anwesenden nicht Deutsch zur Muttersprache haben. Ich muss davon ausgehen, dass die Hälfte von denen, die nicht Deutsch zur Muttersprache haben, aus Gesellschaften kommen, wie in Albanien, wie in Georgien, wie in Sizilien und darüber hinaus, wo die Familien- und Verwandtschaftsverhältnisse andere sind als bei uns, dann haben diese Prozent, diese 10% in Zahl, einen enormen Vorteil gegenüber den 90%. Weil die 90% in der Regel die größten Schwierigkeiten haben zu denken, dass es anderswo anders zugeht als Vater, Mutter, Kind. Das alleine zu denken fällt auch Ethnologen oft schwer. Deswegen machen sie sich frühzeitig, wir sind in der zweiten Stunde der Hauptvorlesung der Unterstufe und ich versuche es Ihnen daher auch frühzeitig nachzubringen, machen sie sich frühzeitig damit vertraut, dass die Ethnologen seit morgen, das ist immerhin jetzt schon bald 150 Jahre her, allesamt davon ausgehen, dass die Kleinfamilie oder Kernfamilie das Minderheitenprogramm auf der Welt ist. Die Mehrheit der Bevölkerung und der Kultur unserer Gesellschaft in anderen Verwandtschafts- und Familienformen leben als jenen, die wir, zum Beispiel nicht alle wir in diesem Saal, aber wir, die in Europa tonangebende Mehrheitsbevölkerung, für das Normale halten. Für den Rest der Welt ist das nicht normal, sondern befremdlich, was wir hier so tun. Und das gezeigt zu haben, ist eines der ersten und wichtigsten Verdienste von Morgan, der eben auch zeigt, dass Verwandtschaft trotzdem quer durch die Kulturen verschiedene große Gemeinsamkeiten hat. Zum Beispiel den Nachweis, dass überall unterschieden wird zwischen den angeheirateten Verwandten oder final relatives und den Verwandten, denen man sich durch Blutsbande direkt verwandt fühlt, den consanguinal relatives. Da Das macht die Unterscheidung eben aus in seinem Titel Systems of Consanguinity, Blutsverwandtschaft and Affinity, angeheiratete Verwandtschaft of the human family, was hier deutlich wird. Diese Unterscheidung zwischen Angeheirateten und Blutsverwandten, die morgen in den Mittelpunkt seines zweiten Bandes rückt, ist eine zentrale. Und genau daran lässt sich sehr gut erkennen, an diesen beiden Kriterien, wie sich verschiedene Verwandtschaftssysteme voneinander unterscheiden. Wenn Sie in einer Gesellschaft leben, in der väterliche Nachfahrenschaft alles und mütterliche fast nichts zählt, dann werden Sie völlig andere Blutsverwandte haben, als wenn Sie in einer Gesellschaft leben, in der es umgekehrt ist, in der die mütterliche Nachfahrenschaft alles zählt und die väterliche fast nichts. Wenn Sie wie wir in der seltenen Ausnahmeform leben, wo väterliche Nachfahrenschaft sehr viel zählt und mütterliche Nachkommenschaft ein bisschen was, werden die Dinge ein bisschen komplexer und abweichender von dem, was die Menschheit sonst so praktiziert. Die Behandlung Morgan, aber hier vor allem deswegen, weil er ein großer Emotionist war. Und wir haben die ersten Elemente seines Gesamtwerkes deswegen hier angeführt, weil sie richtungsweisend sind für wichtige Dinge, die später kommen. Die großen Analysen der Verwandtschaft sind vom Emotionismus erst begonnen worden, aber die Hauptwerke wurden später geschrieben. Die großen Feldforschungen wurden vom Evolutionismus erst begonnen, aber die wesentlichen Grundlagen wurden später geschaffen.
Kannst du die Folie ein bisschen weiter aufschieben?
Ich will mich jetzt der Zeichnung zuwenden. Ich habe hier auf dieser linken Seite der Tafel einen kurzen und sehr groben Überblick über das gegeben, was wir heute über die Geschichte der Evolution von Homo sapiens sapiens sagen können. Wir wissen, dass er etwa um 40.000 vor Christus nachweisbar wird, schon früher bestand, da möglicherweise mit den dann aussterbenden Neandertalern koexistierte, sich vielleicht sogar auch mit ihnen paarte. Um 20.000 vor Christus ist Homo sapiens sapiens jedenfalls der einzige Hominide auf der Erde. Und diese Hominiden leben als Jäger und Sammler. Insofern ist die Wirtschaftsform der Jäger und Sammler etwas, das die Menschheit und ihre Entwicklung über viele Jahrtausende und Jahrzehntausende hinweg prägt, auf den Jäger und Sammler heute weniger als 4% der Erdbevölkerung ausmachen. Ungefähr um 10.000 vor unserer Zeit, manche datieren das ein wenig früher, bei 7.000, ich glaube den Archäologen, die sagen, das ist eigentlich nicht so rezent, sondern älter. Ungefähr um 10.000 vor unserer Zeit kommt es aus heutiger Sicht in manchen Teilen der Welt, primär im Nahen Osten, im Bereich des fruchtbaren Halbmondes, zunächst zum Übergang von manchen Jägersammlergruppen zu frühen Bodenbauern.
Frühen was?
Bodenbauern. Bald danach spaltet sich aus dem Bereich der frühen Bodenbauer die spezialisierte Viehzucht ab. Das heißt, dass es da und dort im Landbereich des frühen Wohnbaus sinnvoll und möglich wird, sich auch das spezialisierte Halten von Kleintieren und bestimmten Großtieren zu spezialisieren, der Nomadismus entsteht als eine Sonderform. Wiederum im Bereich des Nahen Ostens, etwa um 2.000-3.000 vor unserer Zeit, kommt es dann zu einer weiteren großen Innovation, dem Entstehen der frühen Städte und bald darauf der frühen Staaten. Dieselbe Entwicklung, ein wenig danach, ergibt sich auch in anderen Bereichen der Welt, nicht nur im Nahen Osten, nämlich in Südasien, im Industal, im Bereich des Gelben Flusses in China und natürlich auch im Niltal. Sodass die Staatsentwicklung, die etwa um, sagen wir, ca. 5000 herum als am frühesten im Nahen Osten einsetzt, Jericho ist eine ganz berühmte Ausgrabungsstätte, die das belegt, Urartu ebenfalls. Sodass diese Staatsentwicklung ebenfalls von da weg sich schrittweise in immer weitere Bereiche der alten Welt zumindest ausbreitet. 5000. Wenn wir als letzte Phase dieser Periodisierung, man kann auch andere Periodisierungen vornehmen, den Anbruch des Industriezeitalters mit dem Beginn entweder des Buchdrucks oder mit dem Beginn der industriellen Revolution, ein bisschen früher, ein bisschen später ansetzen, dann sehen wir, dass das eine sehr, sehr rezente Entwicklung ist. Das nur als Überblick über den Stand heute. Den Stand heute auf das, womit sich Morgan und seine Zeitgenossen befasst haben. In Ancient Society, im Buch Die Urgesellschaft also, befasst sich Morgan mit dieser Fragestellung so, dass er genauer und besser als andere das bereits vorwegnimmt, erahnt, erschließt, teils aus archäologischen Materialien, die er durch die Literatur gehen, teils aus textkundlichen Interpretationen der Altphilologen über die Antike und drittens durch seine eigenen Anschauungen, dass er also durch diese Materialien das besser vorwegnimmt, erahnt, erschließt und genauer als andere, was wir heute wissen und gesichert ist. Für Morgan ist die Entwicklung der Menschen in drei große Phasen gegliedert, Wildheit, Barbarei und Zivilisation. Der Übergang, nein, sagen wir so, die Wildheit ist im Wesentlichen mit einigen Abstrichen die Zeit der Jagd- und Sammelwirtschaft. Die Barbarei ist bei ihm mit einigen Abstrichen die Zeit des Bodenbaus. Die Zivilisation ist bei ihm wiederum mit einigen Abstrichen, was sich in Bezug auf die Azteken, die er als Beispiel nennt, irren müssen, weil man damals noch nicht so viel wusste für Azteken, wie man heute weiß. Aber mit diesen Abstrichen ist die Zivilisation in seiner Periodisierung der Beginn der Staatsform als Lebensform in der menschlichen Geschichte. Der Übergang von Jagd- und Sammelwirtschaft zu Bodenbau ist bei ihm definiert als eine Periode, die durch Töpferei mit großen Innovationen einhergeht, durch die man lernt, Dinge zu speichern, unter anderem auch Saatgut zu speichern, Reserven anzulegen und mit diesem Speichern für die nächste Periode und auch mit diesem Denken in längeren Zeitperioden werden Möglichkeiten und Voraussetzungen geschaffen, zu für den Bodenbau überzugehen. Ebenso ist der Übergang von der Barbarei zur Zivilisation bei ihm durch große Erfindungen wiederum markiert, nämlich einerseits durch die Erfindung der Schrift, durch eine Kommunikationsform, also mit der man über große Distanzen sich verständigen kann, mit der man über Generationen hinweg auch zeitlich Wissen aufgeben kann für andere und mit der Hilfe man größere Regionen und Perioden also administrieren kann. Die zweite große Erfindung, die Morgan hier annimmt, ist das Eisen. Eine große technische Revolution, die es ihm ermöglicht, zu komplexeren und umfangreicheren Formen des Wirtschaftslebens überzugehen. Ich habe Ihnen das so hingezeichnet, damit Sie sehen, dumm war das keineswegs. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, das ist ziemlich genial gewesen und ich würde mich anstehen, morgen auch aus heutiger Sicht zu einem der drei, vier größten Denker unseres Faches quer durch die Zeiten und Kulturen zu bezeichnen, gerade weil er das gesehen hat und weil er auch gesehen hat, dass nicht alle Kulturen unbedingt diesen einen Weg und keinen anderen gehen müssen. Und war völlig klar, dass es auch den Weg gibt, nicht überzugehen von Jagd- und Sammelwirtschaft zu Bodenbau, sondern Jäger und Sammler zu bleiben. Und war völlig klar, dass es auch möglich ist, nicht vom Bodenbau zum Nomadismus überzuwechseln, sondern auch möglich sein kann, Bodenbauer zu bleiben und so weiter und so fort. Er hat sich in einem Punkt geirrt, der dann erst später korrigiert wurde. Er nahm nämlich an, dass der Nomadismus direkt aus der Jagd- und Sammelwirtschaft heraus entstehen kann. Wie schon vorhin angesprochen, weiß man heute, dass das kaum irgendwo jemals passiert ist. Fast immer, wo man die Entstehung des Nomadismus nachweisen kann, ist klar, dass es dazu als Voraussetzung vorher schon das Bestehen von Bodenbau braucht. Was wir an dieser, ich mache den Morgen noch fertig, dann kommen wir gleich zu Fragen. Was wir an dieser Gegenüberstellung, Überblick heute, Morgan damals, aber auch noch sehen, ist, dass Morgan im Unterschied zu seinen fast Zeitgenossen Tyler und Fraser ganz andere Kriterien herangezogen hat, um die Entwicklung der Menschheit zu untersuchen. Nämlich jene Kriterien, die dann einerseits natürlich für die Archäologen besonders wichtig werden, weil sie das finden in der Erde und das andere nicht so recht finden, also materielle Kriterien, und weil diese materiellen Kriterien zugleich eben besagen, wichtiger als andere Aspekte ist es wohl für die Entwicklung der Menschen, ob sie und wie sie sich wirtschaftlich behaupten. Also die Wirtschaft als zentrales Kriterium der menschlichen Evolution. Zusammen bei ihm allerdings sehr stark mit einer Reihe von sozialen Kriterien. Dabei hebe ich zwei besonders hervor, die Morgan selbst besonders wichtig war. Er ging davon aus, dass bei den meisten Jägern und Sammlern in irgendeiner Weise bestimmte Formen von Gemeineigentum dominieren. Und er ging davon aus, dass mit der zunehmenden Erarbeitung von vererbbaren Gütern und von intensivierten Bodenbau sowie von Großviehzucht das Gemeineigentum allmählich abgelöst wird durch Formen von Privateigentum. Auch Dieser Grundgedanke ist als Grundgedanke keineswegs falsch, wenn man ihn in dieser Allgemeinheit belässt und sich nicht allzu sehr auf Prognosen festlegen will. Aber als Grundgedanke ist diese Einsicht von Morgan durchaus in allgemeiner Form als eine bis heute gültige anzusehen. Obwohl es, wir wissen auch bei ganz einfachen Jägersammlern, sehr wohl auch schon bestimmte Formen von persönlichen und von Privateigentum gibt, dominieren dort doch meistens Formen von Gemeineigentum, entweder das ganze Gruppen oder das ganze Teile einer jägersammlerischen Gesellschaft, eben gemeinsam bestimmte Jagdreviere ihr eigen nennen oder zumindest sich als Menschen verstehen, die gemeinsam im Auftrag irgendwelcher Gottheiten diese Jagdreviere oder Sammelzonen bewirtschaften. Wo sich Morgan sicher geirrt hat, manche bedauern das, ist seine dritte These, dass die vorhin angesprochene Entwicklung vom Gemeineigentum über das Privateigentum hin zum Staat wohl Hand in Hand gegangen sei mit der Entwicklung von Matriarchat zu Patriarchat. Das stimmt nicht. Wie man es auch dreht und wendet, ist das so falsch. Und von daher stimmen auch viele seiner einzelnen Überlegungen über Verwandtschafts- und Familienformen nicht. Was wir im Gegensatz zu Morgan heute sehr wohl wissen, und ich gebe da schon gerne Saures in Bezug auf die Verwandtschaft, weil ich mir denke, wenn Sie es frühzeitig wissen, wissen Sie, dass das was ist, was wirklich zu unseren Kernkompetenzen gehört. Was wir also im Gegensatz zu Morgan wissen, ist, dass die Mehrheit der heute bekannten Jäger- und Sammlergesellschaften eine solche Verwandtschaftsordnung vom Typ 1 hat, die wir kognatisch nennen. Das heißt, geboren nach beiden Richtungen hin, vom Lateinischen, cognatus. Das heißt, eine solche Verwandtschaftsordnung, in der sowohl die Vater- wie die Mutterseite ungefähr gleich wichtig ist, ist die Mehrheit der heute lebenden Jägersammlergesellschaft. Eine Minderheit hat den Typus 2 und ist patrilinear, das heißt so organisiert, dass die Abstammung primär nach der Vaterlinie gerechnet wird. Allerdings ist bei dieser Minderheit wiederum der größere Teil wahrscheinlich erst im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus in eine patrilineare Richtung gedrängt worden, sodass man manchmal aus den frühesten historischen Belegen erschließen kann, manchmal nicht, aber manchmal schon, dass diese heute patrilinearen Gesellschaften, die den Verwandtschaftstypus 2 haben, unter heute lebenden Jäger und Sammler, in ihren frühesten Zeugnissen durch Missionare oder Reisende, vielleicht auch oder wahrscheinlich auch kognatisch gewesen sein könnten. Sodass diese Minderheit, die heute patrilineal ist unter den Jägern und Sammlern, wahrscheinlich historisch noch viel kleiner war. Okay? Also in diesem wichtigen Bereich, der sehr viele, die an Genderbeziehungen interessiert sind, sehr viele, die sich vom Feminismus her inspirieren lassen, alles Themen und Anliegen, die mir selber auch wichtig sind. Aber für viele ist das immer auch wichtig gewesen zu wissen, ja, wie war es denn in den Anfängen der Menschheit? Nach allem, was wir wissen aus der Ethnologie, aber auch aus dem Dialog der Ethnologie mit anderen Kontaktverfechtern, wissen wir Matrilinearität, in dem Sinn, dass Abstammung und Vererbung nur über die Mutterlinie gerechnet werden, ist nicht kennzeichnend für die Frühphasen der Menschheitsentwicklung. Es ist ganz und gar nicht typisch für Jäger- und Sammlergesellschaft. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, auch die nur in Reiseberichten aus frühen Besuchen in Südwestaustralien erhalten, wo Jäger- und Sammlergesellschaften matrilinear werden. Aber so schlecht ist das ja auch nicht, eine Sozial- und Verwandtschaftsordnung, in der beide Geschlechter grundsätzlich einmal unterschiedliche, aber komplementäre und gleichgewichtige Rollen zugewiesen bekommen. Matrilinearität ist eher eine Sonderentwicklung, die später einsetzt in den Anfängen des Bodenbaus, und zwar in ganz bestimmten Formen des Bodenbaus, wo der Garten eine größere Rolle hat als das Feld. Und in diesen sogenannten gartenbauenden Gesellschaften oder hortikulturalistischen Gesellschaften, dort wird dann die Matrilinearität, das heißt die Vererbung ausschließlich über die Mutterlinie, dominant in einem Spezialfall. Also gut, auch in diesem Bereich also ein Irrtum bei Morgan, den er nicht vermeiden konnte. Der Vorteil seines Werks auch gegenüber den beiden anderen Herren ist aber trotzdem der, dass er das thematisiert hat von Anfang an. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Mann und Frau in anderen Kulturen? Und da denke ich, haben Sie an einem Autor zwei, drei Grundfragen des Vaters von Anfang an aufgeworfen. Verwandtschaft, andere Wirtschaftsformen, Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Und wie ist denn das überhaupt bei einer anderen Kultur leben und versuchen, sich auf sie einzulassen und versuchen zu verstehen, wie sie übereinander denken und wie sie uns sehen. Alle diese eigentlichen Kernfragen der Ethnologie, oder sagen wir, fairerweise gegenüber Tyler und Fraser mit Einschränkung, zwei Drittel der Kernfragen der Ethnologie werden bei Morgan bereits thematisiert. Da waren jetzt einige Fragen zu Morgan, sonst bin ich nämlich versucht, gleich zu Tyler und Fraser weiter zu rasen. Ja, das war, Entschuldigung, aber es hat jemand anderes. Sofort, ja? Ja? Hat sich erledigt. Gut.
Ich würde mal nochmal herausstellen,
der erste Irrtum ist, dass er meinte, dass die Azteken, also die große letzte präkolumbische Kultur Mesoamerikas, nicht, wie wir heute wissen, eine schriftführende Staatsgesellschaft war, sondern er glaubte, sie sei eine vorstaatliche Agrargesellschaft. Das ist der Irrtum 1. Konnte er nicht wissen, wenn man zu seiner Zeit wirklich noch sehr wenig über die Azteken wusste oder das, was Europäer wussten im Zuge der Conquista und der spanischen Eroberung Mittelamerikas wieder vergessen worden war. Und der zweite wichtige Irrtum ist hier angesprochen, wo er eben postuliert, dass in der Menschheitsentwicklung generell zuerst das Matriarchat käme und dann das Patriarchat. Das ist der zweite wichtige Irrtum.
Ja? Sie haben auch gesagt, dass er eben die These aufstellte, dass die Privateigentum eine Voraussetzung war für die Staatenbildung und dass dies auch ein Irrtum war.
Nein, ich habe gesagt, die ganze Eigentumsthematik ist etwas, das man, wenn man es nicht zu genau nimmt, was er da und dort auf Seite 23 schreibt, ist das Eigentum, sondern man es so zusammenfasst, wie es aus seinem Buch legitim ist. Dass es allmählich in der Geschichte der Menschheit einen Übergang von Gemeineigentum zu Privateigentum gibt und dass im Zuge des Überhandnehmens von Privateigentum in bestimmten Teilen der Gesellschaft allmählich dann auch der staatliche Fakt, das ist durchaus auch aus heutiger Warte eine Verrücktheit von einer legitimen Aussage über die Geschichte der Menschheit. Ja, also das ist eine These, die er vertreten hat, dass der Nomadismus direkt aus den Jägern Sammlern heraus geschehen könne. Heute wissen wir, dass das ganz, ganz selten nur der Fall ist. Es ist wahrscheinlich der Fall bei den frühen Lebensformen der Sami, also der sogenannten Lappi in Nordeuropa, wo man wohl davon ausgehen kann, dass sie von der Rentierjagd zur Rentierzucht sich weiterentwickeln kann. Aber es ist sicher nicht so, dass die arabischen Beduinen vorher Kameljäger waren, bevor sie die Kamele zu züchten begonnen haben, oder die mongolischen Chinggis Khan vorher Pferdejäger waren, bevor sie Pferde zu züchten begonnen haben, sondern es ist so, dass die großen nomadischen Paradebeispiele in der Geschichte der Menschheit entstanden sind am Rande einer agrarischen Ökumene. Sich dort am Rande, was in die Trockenzone übergeht und eben in Steppe, wo sich das Bodenbauen nicht mehr rentiert, wenn Sie so wollen, obwohl sehr kapitalistisch hat man nicht immer gedacht, dass es dort dann angepasster und sinnvoller wird, im Verhältnis auch mit der Natur, die sich nur auf die Viehzucht zu spezialisieren.